Das ist genau dasselbe Thema wie damals bei Social Media, wo alle das gefeiert haben als das demokratisierende Tool und irgendwie die Kommunikation verändert sich für immer, aber über die Probleme hat niemand geredet und daraus können wir ja lernen. Na, wir brauchen jetzt vielleicht nicht wieder ein Aufkommen von irgendwelchen Querfronten und sonstigen gesellschaftlichen Phänomenen, um zu checken, okay, lass uns mal bei KI früher drüber reden. Und gerade jetzt, wir sind im Superwahljahr, ich habe gelesen, in 40 Ländern wird gewählt auf der Welt, das ist unheimlich viel. Und gerade generative KI kann da ja unheimlich viel Leid anrichten oder Falsches tun. Da sind wir noch nicht. Das heißt, der Qualitätsunterschied ist immer noch der Mensch. Und der Mensch wird das auch bleiben. Dass wir so ein bisschen gewinnen gegenüber dem Rhein-Main-Gebiet und anderen so Bubbles, weil ich das immer noch nicht verstehen kann, wie man Kassel immer so unterschätzen kann. Wir als Region sind so kraftvoll, haben so viele tolle Unternehmen.
Hi, hier Steffi. Jetzt kommt eine neue Folge Kassel denkt weiter mit Lukas Gehner, dem Geschäftsführer der Agentur von Übermorgen. Wir sprechen über KI-Readiness von Unternehmen. Da geht es darum, wie man als Unternehmen jetzt richtig rangeht an das Thema KI. Es kommen jede Menge Tipps, wie und mit welchen KI-Tools man selbst experimentieren sollte und darüber, dass Kassel offensichtlich doch cooler sein kann als Berlin. Eine Folge richtig voll mit Wissen und trotzdem einer Menge Spaß. Los geht's! Herzlich willkommen, Lukas, Fan von Übermorgen in der neuen Bäckerei.
Hallo, hallo.
Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich hier sein darf.
Ja. Ich würde sagen, wir starten direkt mit einer kurzen Vorstellung von dir selbst über dich. Was sollten die Leute wissen, wenn sie jetzt zuhören? Wer ist Lukas? Genau.
Ja, hi, ich bin Lukas Gehner. Ich bin heute hier in der Funktion als Geschäftsführer von Übermorgen. Bin so ansonsten irgendwie ein Technik-Nerd, der Bock hat, neue Sachen auszuprobieren. Und das ist mein erster so richtiger Termin nach meiner Elternzeit. Das heißt, ich bin noch so ein bisschen eingerostet, was das freie Sprechen angeht.
Naja, du kannst auch sagen, du oder so. Ja, Kindersprache kannst du jetzt. Wir laden hier in den Podcast ja Menschen ein, die uns inspirieren. Und ich hole mal ein bisschen aus, woher wir uns kennen. Weil du bist tatsächlich jemand, der mich hier inspiriert, aber auch meine Kolleginnen und Kollegen hier immer wieder inspiriert. Und wir kennen uns schon seit über 10 Jahren.
Ja, 12.
12 Jahre schon, siehst du, weißt du wieder besser. Und bei niemandem kann ich so gut bei Nerd-Geschichten zuhören. Ehrlich gesagt, also Nerd-Gerede, irgendwann schalte ich oft ab. Das tue ich bei dir auch zwischendurch, aber irgendwie kannst du es dann doch so rüberbringen, dass ich es verstehe und auch gerne weiter zuhöre und mit dir da rumspinne, wie man das in das normale Leben transformieren kann. Und
Schön.
das machen wir irgendwie gerne. Wir haben uns kennengelernt, da hattest du vor 12 Jahren bei deinem letzten, in deinem alten Job und ich auch in einem Job früher, da hattest du einen mittelmäßigen Nadelstreifenanzug an.
Ey, es ist ja schon mittelmäßig. Normalerweise ist es ja
Ja, ist ziemlich schlecht.
katastrophal.
Es war ein ganz schlechter Nadelstreifenanzug in einem Meeting und ich habe gedacht, was ein komischer Typ. Er redet nur Nerdkram und hat so einen scheiß Nadelstreifenanzug an. Was ist da los?
Also würde ich noch reinpassen, dann wäre der heute hier der Anzug, ne?
Ja,
Aber
schade, passt
klassischer,
mir
super
ganz
Anzug.
schade.
Spitzenmäßig.
Ich finde, wir haben beide eine ganz gute Transformation seitdem hingelegt. Und ich kann euch tatsächlich nur raten, wenn ihr mal einen Deep Talk-Abend mit Lukas haben könnt, irgendwie, dann macht das oder hört jetzt am besten einfach weiter zu. Und ich hoffe, es wird genauso gut, wie wenn wir uns so unterhalten.
Ja, hoffe ich auch.
Wir machen in unseren Workshops in der neuen Denkerei immer Check-ins. Und mein liebster Check-in, den ziehe ich auch heute wieder durch, ist: Was wolltest du als Kind werden?
Also als Kind, so
Ja, so
3 bis 8.
Ja, wenn das, ja.
Also das waren so zwei große Strömungen in mir drin damals auf dem Weg zu wissen, wer ich bin. Das eine ist so der Dinosaurierforscher
Oh.
und das andere ist Astronaut. Also
Ja.
relativ klassisch für so einen 3 bis 8-jährigen Jungen, aber das war es auf jeden Fall.
Wusstest du, dass man auch unterschiedliche Begriffe sagt, Kosmonaut oder Astronaut?
Ja, nee, aber ich glaube, das ist
Ja.
tatsächlich nur welche Raumfahrtagentur das sozusagen macht.
Ostdeutsch und Westdeutsch, glaube
Ja,
ich,
so,
wenn
ja,
ich, würde ich mich
genau.
jetzt aus dem Fenster lehnen. Ich frage die Frage nämlich tatsächlich gerne in Workshops und daran merkst du immer, wo die Kinder damals aufgewachsen sind.
Ja, das
Ja,
stimmt.
das ist ganz
Ich
schön.
wollte sozusagen der kosmonautische Astronaut werden, als ich klein war.
Okay,
Ne?
jetzt machst du was mit KI und da hören wir uns gleich rein,
Ich
was da
war
genau
auch, ja.
passiert. Genau. Ein bisschen aus deinem Leben heraus
Ja.
geplaudert. Du hast ja schon an vielen Orten gelebt und zuletzt zeitgleich in Berlin und Kassel.
Genau,
Ja.
ja. Zeitgleich trifft es ganz gut, ja.
Zeitgleich, ne? Du bist immer so hin und her gependelt für verschiedene Jobs, für verschiedene Lebensphasen, immer wieder wochenweise. Jetzt hast du dich ganz bewusst für Kassel entschieden.
Ja, genau.
Warum? Was schätzt du dann am Leben hier in Kassel?
Also in erster Linie kam so ein bisschen, dass ich oder dass Nora schwanger war und wir uns dann Gedanken darüber gemacht haben, wo ist sozusagen die Infrastruktur, um die frühen Jahre eines Kindes zu begleiten, irgendwie am besten. Und da kam dann relativ schnell Kassel ins Spiel, weil die zum einen die Wege kürzer sind, weil die Wege im Netzwerk kürzer sind und weil ja, Kassel einfach so als Stadt und auch was die Menschen angeht, einfach so viel hergibt, dass wir sagen, okay, hier funktioniert das Elternwerden irgendwie leichter. Jetzt sind wir beide nicht mehr die jüngsten Eltern. Und das hat ein bisschen dazu geführt, dass wir uns da eben zumindest was das Umfeld angeht, absichern wollten. Und am Ende ist es tatsächlich auch ja, die Schönheit von Kassel, muss man sagen. Das ist am Ende für uns eine totale Entscheidung gewesen. Wir wohnen hier in der Unterneustadt, sind damit sehr zentral in der Stadt, sind damit aber auch super nah an der Orangerie und super schnell in der Buga. Und es ist einfach traumhaft. Also deswegen, ja.
Was fehlt dir im Vergleich?
Also ich weiß gar nicht, ob das Fehlen ist, sondern das ist so ein bisschen immer eine Ergänzung gewesen. Das ist aus der Zeit, wo ich so hin und her gependelt bin, habe ich diese Ergänzung sehr geliebt. Aber was natürlich Berlin zu bieten hat, wie keine andere Stadt in Deutschland, ist so diese crazy Inspiration. Also diese völlig durchgeknallte Hype-Train und alles ist immer bunt, laut und irgendwie neu. Und ja, dann dazu natürlich noch irgendwie die Vielfalt und die Verfügbarkeit von allem immer. Also in Berlin ist immer alles verfügbar und man kann
Das
alles
ist aber auch ein
machen
bisschen
und
anstrengend manchmal, oder?
total. Mit ein
Ja.
Grund, warum wir wieder hier sind. Du kannst nicht auf jeder Veranstaltung gewesen sein. Du kannst nicht jede neue Firmengründung irgendwie auf der Party gewesen sein. Du kannst nicht jeden kennen. Und das erzeugt so einen Druck. Und den hat man hier nicht so sehr, weil es hier einfach, ja, ein bisschen überschaubarer ist von der reinen Dimension. Nicht von der Qualität, aber rein von der Dimension.
Ja,
Ja.
okay. Schöne Worte über Kassel. Jetzt kommen wir mal zu dem, was du hier tust, neben Papa sein. Agentur von übermorgen.
Agentur von übermorgen,
Da
genau.
ist der Name Programm womöglich.
Genau.
Ich würde jetzt gerne ein paar Wortwitze über von übermorgen, von
Ja.
gestern, aber ich spare
Ja, klar. Wann ist das Produkt fertig? Ja, übermorgen.
Ja, witzig.
Na,
Okay,
wann kommt
aber
der
jetzt.
Gena endlich? Ja, übermorgen. Also, das ist nur ein
Ja,
Witze.
den habe ich noch
Das
nicht gemacht. Okay,
ja.
gut. Erzähl mal ein bisschen mehr im Detail als vorhin. Was macht von übermorgen? Was macht ihr da eigentlich? Und was sollten wir alle darüber wissen?
Also, das bleibt wie immer eine spannende Frage. Was machen wir da eigentlich? Weil wir uns von Anfang an, also jetzt seit 2017 irgendwie auf die Fahnen geschrieben haben, uns regelmäßig immer wieder zu häuten und uns da irgendwie weiterzuentwickeln und immer am Puls der Zeit zu bleiben. Von übermorgen ist da tatsächlich Programm. Also wir sprechen mit unseren Kunden und mit unseren Partnern gerne jetzt schon über das, was übermorgen passiert. In der Kommunikation, in der Technologie und eben in anderen relevanten Bereichen der Öffentlichkeitsarbeit. Aber es ist natürlich im Kern so, dass wir, ich würde es mal grob so beschreiben, wir haben so ein Drittel klassische Kommunikationsaufgaben, also das, was Kommunikationsstrategien sind, das, was Kampagnenentwicklung ist, das, was ja eben dann auch Motiventwicklung ist und so weiter. Das ist so ein gutes Drittel, was wir tun. Da sind wir sehr Content- und sehr technologiegetrieben. Also da ist es dann immer so, dass wir versuchen, eben ja nicht nur die Inhalte sauber rüberzubringen, sondern auch die Form, wie wir sie rüberbringen, irgendwie auf einem technologischen Stand zu haben, dass das irgendwie Spaß macht. Dann ist das zweite Drittel, ist klassische Technologiethemen, also Digitalagenturthemen. Wir bauen Websites, wir bauen Online-Shops, wir bauen Online-Softwares, wir bauen irgendwelche Plugins, wir bauen Instagram-Filter und lauter so alles, was sozusagen mit Code zu tun hat, findet da statt. Und dann versuchen wir, und das ist jetzt ein bisschen schon schön gemogelt, in dem letzten Drittel, die von übermorgen Themen zu sammeln. Also alles, was jetzt gerade aus unserer Sicht im Übermorgen, also übermorgen relevant wird. Und das verändert sich ja in der Natur der Dinge immer so, ne? Also was vielleicht früher ganz am Anfang war, okay, wir reden jetzt über Mobile Websites, war dann irgendwann, wir reden über Facebook, wir reden über Instagram, wir reden über jetzt TikTok oder eben VR, KI-Chatbots und so Themen. Und
Also diese ganzen Nerd-Themen für mich.
genau, also das,
Ja.
man könnte es jetzt so unter dem Thema so, das ist so die Nerd-Seite von übermorgen, wo wir ganz offen einfach dran gehen und früh über Technologien sprechen, Sachen ausprobieren.
Und auch mit dem Kunden ausprobiert.
Genau. Und auch ganz oft eben dann auch in Kundenmeetings Sachen erzählen, die vielleicht jetzt noch keine Relevanz haben. Und ich habe immer so ein Credo, dass ich sage, lieber sagt der Kunde, ey, da habe ich was gehört, womit ich noch nichts anfangen kann, als dass er dann sagt, ja, aber warum hat der Gena mir davon nichts erzählt? Mhm. Mein Ziel ist so ein bisschen, dass die unsere Kunden und Partner das bei uns zuerst hören und das Thema bei uns ja das erste Mal gangbar gemacht wird.
Ja.
Da ist es jetzt gerade halt das ganze Thema irgendwie spätestens seit November 2022 ist das Thema generative KI und Large Language Models, GPTs, also das ganze Kram ist da total relevant. Obwohl da auch wir wieder seit GPT-3 war das, was ChatGPT-3 ist das, was so im Mainstream angekommen ist. Aber da gab es dann 1 und 2 und damit haben wir auch schon rumgespielt und das war längst nicht so gut wie das Zeug jetzt.
Das ist ganz spannend. Wir gehen gleich nochmal im Detail drauf ein. Ich kann erstmal dazu sagen, wenn du anfängst, über diese ganzen KI-Themen zu sprechen, ich habe ein Wissen, womit ich bei meinen Eltern und bei meiner Oma ziemlich auftrumpfen kann. Und wenn ich mit dir rede, denke ich, Alter.
Ja, das war die eine Frage, die du stellen wolltest heute, ne? Ich rede jetzt einfach weiter über Large Language Models und dass man sie trainieren kann. Okay.
Wie viele Leute seid ihr?
Wir sind ab nächsten Monat wieder 25 Leute.
25 Leute, das ist schon ein Brett für so eine Agentur.
Ja, ja, ein Riesenbrett. Also das ist auch tatsächlich, also wir haben ja so ein bisschen so eine Geschichte hinter uns. Wir waren schon mal über 20, sind dann wieder ein bisschen kleiner geworden, weil sich das Berliner Team einfach nicht so gut aufgestellt hat, dass es irgendwie relevante Arbeit gemacht hat. Und jetzt sind wir wieder gewachsen, aber viel mehr hier in Kassel. Und ist ehrlich gesagt auch nur möglich, weil wir das jetzt von der Struktur anders aufgebaut haben als das erste Mal. Und ich deutlich weniger mitspiele bei vielen Themen.
Ja, manchmal hilft ja auch so eine Elternzeit, um sich rauszuziehen. Kann ich aus Erfahrung sagen.
Ja, müssen meine Leute sagen, ob das cool ist, dass ich wieder da bin.
Ja.
Ich habe auf jeden Fall Bock.
Oder die Kunden dürfen es auch bewerten.
Die Kunden vielleicht. Am Ende.
Am Ende doch. Ja. Vor 3 Jahren wart ihr für mich, ehrlich gesagt, so eine klassische Digitalagentur, Kreativagentur, Werbeagentur. Mhm. Kriege ich bei euch jetzt noch Broschüren und Websites so richtig?
Ja, klar. Ja. Natürlich. Aber der Weg dahin ist ein anderer.
Ja.
Und der Weg dahin verändert sich bei uns gerade ganz, ganz stark. Ne? Also das ist eben das, was ich meine, das eben angesprochene Drittel, wo wir halt mit diesem Drittel, mit den Nerd-Themen immer erstmal in-house anfangen, gucken, wie können wir damit arbeiten. Und ja, die klassische Website und die klassische Broschüre und alles, was es für die gute Kommunikation braucht, findet sich natürlich bei von übermorgen noch, aber der Weg dahin verändert sich dahingehend, dass wir eben, ich habe es neulich so beschrieben, durch die generative KI, und das ist ein ganz weites Feld, ich glaube, seit 22 sind irgendwie 73.000 Tools rausgekommen. Das ist keine Zahl, die ich mir ausdenke, sondern es ist wirklich ein totaler Wahnsinn, was da so passiert. Und also auf jeden Fall ist es da so, dass wir die Tools dann eben versuchen einzusetzen und da unseren Weg gefunden haben. Und ich formuliere das dann immer so, dass ich sage, okay, wir starten nie wieder von einem weißen Blatt Papier oder von einem leeren Framework, sondern wir sind immer jetzt in der Lage, unsere Ideen so zu verbalisieren, mit dem Kunden zusammen auch zu verbalisieren und da schon mal einen Grundstock an Bildern,
durch
an
KI.
Texten. Genau. Durch unterschiedliche Tools, die sich auch von Woche zu Woche ändern. Also gerade ist ganz viel am Rutschen. Da ist so ein Technologie-Stack, der sich irgendwie etabliert hat bisher, der wird komplett hinterfragt. Kommen ganz neue Tools ins Spiel und auch ganz neue Firmen.
Das heißt, ihr macht das aber auch mit den Kunden zusammen. Das heißt, die lernen da auch schon so ein bisschen was über die Tools, oder?
Ja, das ist immer, das hängt immer ganz stark davon ab, ob das sozusagen im Interesse des Kunden ist. Also wenn da so ein Kreationsprozess, wenn der Kunde sehr tief im Kreationsprozess mit drin sitzt, dann lässt sich das ja gar nicht verhindern. Mhm. Also dann bin ich jetzt nicht derjenige, der so tut, als wären die tollen Blogtexte nicht von irgendwie ChatGPT zumindest grob gelayoutet oder von Midjourney das Bild schon mal vorgelayoutet. Da sind wir transparent und sagen, das kommt daher und lass uns drüber sprechen, ist das vielleicht schon die richtige Richtung, bevor wir dann sozusagen den genialen Layer drauflegen, und das sind immer noch die Menschen bei uns.
Kannst du einen kurzen Einblick geben, für was für eine Art von Kunden ihr so arbeitet? Wenn du kannst auch gerne Namen nennen, aber muss auch nicht, dass man so einen Einblick kriegt.
Genau, also das ist glücklicherweise ein sehr, sehr breites Feld. Also dadurch, dass wir uns dann auch vor 3 Jahren in Berlin ein bisschen aufgestellt haben, sind da ganz viele so Unterhaltungsbranchenkunden dazugekommen. Also wenn man irgendwie ProSieben zum 20:15 anschaltet, dann sieht man einen Kunden von uns. Oder wenn man bestimmte Streamingdienste, bestimmte Serien guckt, sieht man einen Kunden von uns. Das ist so die shiny Unterhaltungswelt.
Die Neue Denkerei.
Neue Denkerei ist natürlich unser Lieblingskunde.
Ja.
Auch kaum Anspruch und noch nicht detailverliebt, aber ansonsten wirklich ein toller Kunde. Nein. Aber das also zum einen so ein bisschen Berliner Unterhaltungsbubble. Dann machen wir ganz viel Industriesachen, also von klassischem fertigenden Gewerbe, so dass gerade jetzt vielleicht als Beispiel haben wir Bode, die Marke und die Website und ein paar andere Themen gelauncht. Betreuen aber auch in Kassel die GWG, haben aber auch eine Autohausgruppe mit Anführungsstrichen nur drei Autohäusern, also da ist von der Größe auch alles dabei und ganz viele aber auf jeden Fall im B2B-Bereich.
Cool, ja. Ganz schön unterschiedliche Kunden einfach.
Komplett, ne? Bunt, ja.
Super spannend, wahrscheinlich auch fürs Team, überall so ein bisschen reintauchen zu können.
Ich glaube, das braucht's auch, ne? Also das ist so dieses, wir versuchen uns immer zu verhindern, dass wir so diesen einen großen Kunden haben, und dann der so ein bisschen auch unsere Kreation und alles, was wir tun, irgendwie mitprägt. Mhm. Weil klar, ne, wenn du 80% der Zeit für, weiß ich, VW, OTLG arbeitest, dann ist automatisch, dass du ein bisschen einen Automotive-Blick auf die Welt kriegst. Aber wir kriegen es hin, dass wir nicht nur für die OTLG arbeiten, sondern eben auch für andere und auch ganz andere Branchen. Ne?
Ja.
Also vom Baugewerbe über irgendwie Wohnungswirtschaft, alles dabei.
Cool. Ja. Wenn ich jetzt gerade auf uns gucke, also ihr arbeitet auch mit uns, ihr macht sowas wie die Website und so. Mhm. Ansonsten hat sowas wie Canva, ehrlich gesagt, unsere Arbeit ziemlich revolutioniert. Mhm. Wir machen also alles, was ihr so in den sozialen Medien von uns seht und so. Das ist alles von uns erstellt, ohne dass wir eine ausgebildeten Grafiker, Grafikerin bei uns hätten.
Nein, Spaß. Nein, sorry, Dritter.
Also für mich von außen revolutioniert all das die Agenturwelt total. Also ich brauche wegen einem Flyer nicht mehr zu einer Agentur zu gehen eigentlich. Ja. Was verändert da?
Schon noch ein bisschen.
Ja, genau. Aber erzähl mal ein bisschen, wie hat diese ganze KI-Welle, was macht die mit der Agenturwelt? Ist es nur die KI-Welle, die Agenturwelt revolutioniert? Was passiert da gerade?
Also die Agenturwelt, die Kreativbranche, wenn man es mal so weit fassen will, habe ich neulich so beschrieben, dass das jetzt einfach ein ganz anderer Sport wird. Mhm. Also dass das, ich glaube, wir sind an einem Punkt für die Agenturwelt, an dem wir vielleicht waren, als der Digitaldruck erfunden wurde oder als das erste Mal eine digitale Fotokamera benutzt wurde. Mhm. Also es wird alles komplett verändern. Es wird kein Stein auf dem anderen gelassen. Was du gerade angesprochen hast mit Canva, ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass Canva ja aus zwei Komponenten besteht. Also Canva gab es ja vor KI schon und vor der generativen KI-Welle. Die haben aber sehr, sehr schnell angefangen, eben Tools dafür zu implementieren, also Texte, Farbwerte, was auch immer, irgendwelche Bilder, die zurechtkommen.
Das ist einfach krass, wie das schnell kam. Ich war letztes Jahr ja ein paar Monate raus und ich kam wieder und Canva war neu quasi. Ja. Also da ist ja alles irgendwie KI-basiert mittlerweile.
Total. Also das ist aber, findet sich natürlich auch in den klassischen Tools von Adobe wieder, wenn man so ein Firefly sich anguckt oder irgendwelche Audio-Tools, die Adobe da innerhalb der Creative Cloud hat und wie du jetzt in Illustrator irgendwelche Pfade setzen kannst und irgendwie dir Sachen generierst, ist ein komplett anderes Spiel. Mhm. Um es zusammenzufassen, glaube ich, dass die Agenturwelt in der Form, wie wir klassischerweise arbeiten, ein Modell ist, was sich so verändern wird, dass es danach dann auch anders aussieht. Also wirklich das Geschäftsmodell verändert sich.
Okay. Bekomme ich in 2 Jahren noch Flyer bei euch?
Wahrscheinlich nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wir arbeiten ganz stark dahin, dass wir dir dann dein auf deine Zwecke zugeschnittenes KI-Modell liefern, also generatives KI-Modell liefern. Ich kann jetzt mega abnerden, wir können über unterschiedliche Modelle, Open Source, Closed Source, wie man das alles macht und wie man das alles trainiert, aber das führt, glaube ich, an der Stelle zu weit. Was ich aber sagen kann, ist, dass wir der festen Meinung sind, dass in der Zusammenarbeit Agentur, Kunde spätestens in 2 Jahren immer auch eine auf die Kunden trainierte generative KI eine Rolle spielen wird. An welchem Punkt auch immer, aber kurz gesagt, ich glaube nicht, dass du bei uns den Flyer kriegst. Ich glaube, dass du bei uns das Tool dafür kriegst, um diesen Flyer, sage ich mal, 80% des Weges ohne Hilfe der Agentur zu gehen.
Heißt natürlich eine totale Transformation für euch als klassische Agentur, für die Mitarbeitenden, die irgendwie auch was Neues machen müssen. Also ich könnte auch denken, der Grafiker brauchen wir ja dann nicht mehr. Mhm. Ganz kritisch gefragt. Wie Du hast im Vorgespräch das ganze AI-driven Agentur genannt. Wie wirst man von einer klassischen Agentur zu einer AI-driven Agentur? Lässt man es einfach laufen? Passiert das so? Was passiert da bei euch?
Also das, einfach laufen lassen funktioniert eigentlich immer ganz gut. Nein, Quatsch. Also das ist tatsächlich so, und wie du schon sagst, das ist ja so eine dieser Themen, die dann auch viele ansprechen, ist, gehen Arbeitsplätze verloren und oder braucht man andere Leute? Und da sage ich ganz klar nein, weil es einfach, wir sind vielleicht irgendwann in x Jahren an dem Punkt, wo alles über eine allgemeine Superintelligenz läuft und ich irgendwie nur noch mit meiner Brosche an der Brust reden muss und da kommt alles raus, was ich brauche, aber da sind wir noch nicht. Das heißt, der Qualitätsunterschied ist immer noch der Mensch und der Mensch wird das auch bleiben. Natürlich wird es viele Anlässe geben, wo du sagst, okay, ey, ich prompte mir ein Bild bei Midjourney oder bei DALL-E 3, aber das sieht man. Und das wird niemals genau das sein, was du brauchst, sondern es ist immer so diese günstige Lösung für zwischendurch. Heißt, wie baut man bei uns die Prozesse dahingehend um? Ja, also erstmal die Tools nicht verneinen, sondern sagen, es ist da und es passiert. Und dann ist es ein üblicher Strategieprozess, wo man einfach sagt, okay, wo wollen wir hin? Was sind die Cases, die wir damit machen wollen? Und was wir damit auch machen können? Und dann ist es so ein bisschen Freiheit und Verantwortung, ne? Also ich muss Freiheit geben. Also erstmal, jeder soll jedes Tool immer buchen erstmal. Das kostet Geld, aber ist, glaube ich, noch ein überschaubares Invest im Vergleich dazu, dass vielleicht unser Geschäftsmodell in 3 Jahren von uns ist. Also jeder darf alles ausprobieren, immer machen, immer in den Jahr spielen, also da eine totale Freiheit auch geben. Aber dann eben auch eine Eigenverantwortung oder eine Verantwortung mit dem Spiel und zu sagen, ey, lasst uns doch mal gucken, wie wir besser werden dadurch und wie können wir für unsere Kunden die besten Sachen
machen. Können wir für unseren Kunden damit machen,
genau, ne? Genau. Oder auch, was für ein Produkt können wir haben für in 2 Jahren? Ja. Also da müssen wir da sein.
Hast du manchmal, wenn du das beschreibst mit so einer Brosche, mit der wir sprechen und die löst alles für uns, hast du da ein bisschen Angst vor, dass das passiert? Ja. Oder bist du da so der Hippe von Übermorgenboy, der sagt, nee, das wird nur gut?
Also da habe ich so 2 Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite ist das, ich habe einfach Bock drauf. Mhm. Ich habe auf alles, was irgendwie abgefahren und geil ist und die Welt nach vorne bringen wird, habe ich irgendwie Bock.
Schön.
So. Start, ja. Ne, das ist, also da bin ich Spielkind durch und durch, ne, so da. Das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist natürlich, wäre es total unreflektiert zu sagen, das ist alles mega geil und die Entwicklung ist super und deswegen müssen wir gucken, dass wir irgendwie völlig unkritisch damit umgehen. Das ist auch nicht der Fall. Also dazu muss man ja auch sagen, die KI ist ja nicht so neu, wie sich das jetzt erscheint, sondern also alles, was du bei Amazon vorgeschlagen bekommst, bei Netflix die anguckst oder auch wenn du durch Instagram oder TikTok swipest, das ist ja alles schon KI-driven, das ist schon längst da. Nur jetzt beginnt es eben so in der generativen, also im Kreieren auch auf seinen Raum zu fordern. Deswegen, also ich habe so das Gefühl, wir als Gesellschaft haben Social Media nicht gemeistert. Die gleiche und wenn nicht noch größere Gefahr sehe ich, wir werden vielleicht die AI-Welle nicht meistern.
Wie als Deutschland, Gesellschaft oder Gesamtgesellschaft?
Naja, also ich meine, in welchem Land hat Social Media dazu geführt, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt besser ist als vorher? Ich glaube, in keinem. Ne? Also deswegen ist das ein globales Thema, aber auch runtergebrochen auf Deutschland, Kassel, ist das eine Herausforderung und vor allen Dingen da sehen wir dann auch so ein bisschen unsere Mission auch zu sagen, ey, da könnt ihr, lasst mal drüber sprechen, bevor wir irgendwie abgehängt werden. Das ist genau dasselbe Thema wie damals bei Social Media, wo alle das gefeiert haben als das demokratisierende Tool und irgendwie die Kommunikation verändert sich für immer, aber über die Probleme hat niemand geredet und daraus können wir ja lernen. Na, wir brauchen jetzt vielleicht nicht wieder ein Aufkommen von irgendwelchen Querfronten und sonstigen gesellschaftlichen Phänomenen, um zu checken, okay, lass uns mal bei KI früher drüber reden. Mhm. Und gerade jetzt, wir sind im Superwahljahr, ich habe gelesen, in 40 Ländern wird gewählt auf der Welt, also unheimlich viel. Und gerade generative KI kann da ja unheimlich viel Leid anrichten oder Falsches tun. Und deswegen sind wir da, mit einem Grund, warum wir da vorne mit dabei sein wollen und müssen.
Cool. Ja. Ich kann mir vorstellen, also bei mir, in mir hat es gerade gezuckt und ich habe gedacht, ja cool, ich will, dass unser Team genauso nah dran ist an dieser ganzen KI-Revolution und wir direkt wissen, was wir damit tun können. Mhm. Woher bekommt ihr dieses Wissen? Gibt es da so Seminare, wo ihr denkt, Mensch, die hören wir uns an?
Ja, das ist die tolle Schulung, die man beim Neudenkerei-Campus nutzen kann. Nein, Quatsch. Also im Kern haben wir, und das ist somit eine der wichtigsten Bestandteile der DNA von übermorgen, einfach nie aufgehört, unfassbar neugierig zu sein und auch die letzten kleinen Krumen von irgendwelchen Nischenentwicklungen irgendwie ernst zu nehmen. Also das ist so das Ding und erstmal als Grundlage, würde ich sagen, ist das der typische Fall von Schwarmintelligenz. Also, auch wenn ich jeden Abend noch 2 Stunden auf der Couch mir alles Mögliche reinfahre, kann ich das ja nicht greifen. Dafür brauche ich jemanden aus der Redaktion, der sich damit beschäftigt. Dafür brauche ich jemanden aus dem klassischen Grafikdesign, der sich damit beschäftigt. Dafür brauche ich jemanden. Also das ist so ein, beschäftige dich mit Neuem und treib es an, treib es voran. Und in dem Fall ist es sogar noch relativ cool, weil es viele Arbeitsschritte wirklich leichter macht und deswegen so eine Kernmotivation schon da ist.
Bei jedem intrinsisch, dass sie einfach denken, ja, ich habe keinen Bock, die Texte mal selber schreiben zu müssen, weil macht mir einfach keinen Bock. Ja.
Aber im Kern ist es ein Spieltrieb und eine Neugier. Bei allen anderen Sachen, die wir so, ne, Leuchtturmprojekte, das berühmte Drittel, immer gemacht haben, sei es VR oder andere Themen, ist es immer der Spieltrieb und es ist immer auch so ein Grundgefüge im Team, die einfach, also von übermorgen ist kein Zeitpunkt, sagen wir auch immer, sondern eine Einstellungssache.
Ah, ja. Mindset. Ja. Ihr sprecht von KI-Readiness.
Genau.
Was heißt das für euch?
Also für uns als Agentur bedeutet es, dass wir viele unserer Prozesse hinterfragen und die Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden arbeiten, verändern wollen. Also ganz normale Produktionsprozesse, die sich da
für euch intern.
Für uns intern. Mhm. Nach außen gesprochen bedeutet das für mich, dass wir dadurch, dass wir da an dem Punkt sind, wo wir sind, eben mit unseren Kunden ganz früh über unterschiedliche Ebenen dieser dieser AI-Revolution, ist so ein Riesenwort und Revolution klingt immer nach Kampf, aber eher so eine, na, das ist ja AI-Welle sozusagen sprechen. Was in der Regel damit beginnt, dass, und das ist die große Herausforderung, die gerade da ist, weil diese Geschwindigkeit, also wenn man sich anguckt, wie weit wir von Ende 22 bis Anfang 24 gekommen sind in dieser kurzen Zeit, da kannst du, wenn du das nicht im Kern deines Geschäftsmodells, so wie wir haben, gar nicht Schritt halten. Das heißt,
geht nicht.
Das ist also unmöglich. Selbst wir strugglen damit, immer alles parat zu haben. Heißt, Ebene 1, über die wir immer sprechen, ist, die Entscheider befähigen, Entscheidungen zu treffen. Also vielleicht ein kleines Beispiel. Die größte Diskussion war ja dann wieder, können wir Unternehmensdaten bei ChatGPT reinballern? Oder werden die dann zum Training genutzt? Wo landen die auf irgendwelchen Servern in Amerika? Blablabla. Ja. Diese ganze Welt, die Datenschutzwelt, die dann da aufgeht. Und das ist ein Riesenthema und das wird lange besprochen. Aber vielleicht die Entwicklung, dass ich dir jetzt meinen Laptop aufklappen kann und da auch so ein Modell wie ChatGPT ein bisschen drauf laufen lassen kann und die Daten nirgends hingehen. Diese Entwicklung.
Das läuft dann auf meinem Laptop.
Auf deinem Laptop, genau. Also das ist dann nicht das OpenAI-Modell, sondern das Meta-Modell. Llama 2 genannt, ist wieder zu viel Nerdkram, aber das mache ich an, ist ein bisschen langsamer und kann ein bisschen weniger, aber für diese klassischen Anwendungsfälle von schreib mir mal eine
Pressemitteilung für.
Ich brauche grob das und das und das und das, mach mal einen Text und dann verfeinerst du den noch selbst. Das alles kann das auch, aber das ist vielleicht gar nicht angekommen auf dieser Entscheider-Ebene.
Ja, voll.
Das heißt, Ebene 1, Entscheider befähigen.
Also Wissen rübergeben und mit ihnen ihnen erklären, was da schon alles gehen kann und
also sie befähigen. Optimalerweise erleben lassen, ne, weil das ist ein weiterer Teil des Ganzen ist, selber rumprobieren.
Ja.
Also ne, so, das ist so ein Ding, wie wir da reingehen. Dann gibt's natürlich dann die strategische Ebene, wo man sich klassische strategische Fragen stellt. Das ist auch so ein bisschen, was bei uns gerade passiert. Wir kommen so aus der Kommunikationsstrategie hin zu so einer Technologiestrategie ein bisschen, sind aber keine Beratungsbutze.
Ja.
Also du wirst bei uns keine Nadelstreifenanzüge finden.
Puh.
Ja, die sind seit 2012 ausgestorben. Nein, aber also das klassische Strategieprozess, mit dem man so durchlaufen kann, der ja sich sehr ähnelt auch einer Digitalisierungsstrategie, der sich sehr ähnelt einer Kommunikationsstrategie und so weiter. Und dann gibt es noch die Ebene der Technologie. Also da einfach die Frage nach, muss das on-premises, also vor Ort was sein? Können wir irgendwelche Server nutzen? Willst du selber was bauen? Also diese ganze Welt aufmachen, weil wir da einfach rumprobiert haben, wie blöd. Ja. Und da sehr, sehr viele gute Aussagen zu treffen können. Und die letzte Ebene in diesem AI-Readiness, in dieser AI-Readiness-Box, die es bei von übermorgen irgendwie zu besorgen gibt, ist natürlich das Team. Also ist dann die Ebene zu sagen, okay, da ist irgendwie der Entscheider kann gute Entscheidungen treffen, weil er Erlebnis hat und weil er Grundtechnologie verstanden hat. Der kann, wir können eine klare Strategie ausformulieren, wir können die Technologiefrage beantworten und dann müssen wir natürlich noch darüber reden. Und eigentlich ist das immer so eine Mischung aus allem. Also man redet nicht zuletzt mit dem Team, das will ich damit nicht sagen, aber das ist halt eine Ebene, die ganz oft dann, wie roll ich so aus auf wirklich jeden, also dass die Vorzimmerdame oder der Azubi.
Sagt man das noch?
Der Vorzimmerboy.
So.
Gut.
Das heißt, vier Ebenen von KI-Readiness. Einmal das Thema, ich habe es wieder vergessen, richtig ja, gut, ne? Nein, ja, so richtig gut, gut, ich habe es gerade noch im Kopf gehabt und dann kam der Vorzimmerboy dazwischen. Das heißt, einmal Befähigung, das Management der Entscheider. Genau. Zweiter Schritt ist
Strategieprozess.
Strategieprozess also, lostreten, also genau. Gemeinsam drauf zu gucken, genau. Was kann euer Kunde tatsächlich mit KI bewirken schon, ja. Wo kann KI helfen und da die Prozesse besser machen.
Genau.
Schritt 3 ist Technologie reinbringen und Schritt 4 Team mitbefähigen und mit anfixen,
dass es helfen kann. Und in diesem Strategieprozess, ne, das, ich will jetzt nicht rüberkommen wie so eine IT-Butze, die Beratung macht, das ist nicht unser Kern, sondern was wir da eben beherrschen ist, diesen Strategieprozess mal nur auf kommunikativer Ebene, also wir können auch nur mit Marketing reden oder Kommunikation reden, aber ganz oft eben auch mit ganz vielen anderen Bereichen, weil die Tools, die wir nutzen, in ganz vielen anderen Bereichen eben auch zum Einsatz kommen können.
Verstanden. Ja. Was habe ich denn jetzt als Möglichkeit? Nehmen wir mal einen großen Mittelständler, einen mittelgroßen Mittelständler aus der Region, die Geschäftsführerin sitzt da und hört das Ganze jetzt und denkt, was tue ich denn jetzt? Ich weiß irgendwie, also ich glaube, das hat jetzt auch jeder verstanden auf Entscheiderebene, ich kann dieses Thema nicht vorbeiziehen lassen. Das ist wie irgendwie vor 15 Jahren zu denken, ich brauche diese Digitalisierung nicht. Wir überspringen diesen Part. Ich glaube, das haben die jetzt alle verstanden. Ne? Aber was kann ich denn tun, konkret?
Ja, also der erste Schritt ist immer, und der funktioniert noch ohne von übermorgen sozusagen, ist einfach ausprobieren. Alles ausprobieren, was da ist. Man könnte sagen, versuchen, KI-Tools täglich einzusetzen und immer bei irgendeiner nervigen Aufgabe zu überlegen, gibt's da irgendwas? Und dann ist der nächste große Schritt auf jeden Fall ins Team reinfragen, also zu gucken, wird's da nicht schon längst genutzt?
Also, ja, gibt's da nicht auch jemanden, der es privat schon durchgenutzt
hat? Genau, also hat, ne? Das war bei uns auch ein großer Teil dessen, ne, dass viele Kolleginnen dann einfach schon längst da waren, weil es halt leichter ist, irgendein Storyboard mit einem Visual zu füllen, wenn ich mir das selber prompte innerhalb von 2 Minuten.
Ja, oder das ist aber auch so geil gesagt von dir, ehrlich gesagt. Ich höre das alles und denke so, aber woher weiß ich denn, welche Tools ich nutzen soll? Google ich, welches KI-Tool gibt es, um Texte zu schreiben? Das ist jetzt leicht die Frage, aber woher kriege ich die Infos?
Naja, also genau daher, ne? Also einfach das Thema klar haben und dann die Recherche selber machen. Kann ich gleich eine Tool-Empfehlung rausgeben?
Ja,
also,
ich könnte
nicht mehr googeln, sondern das Perplexity AI ist so ein bisschen wie Google, nur mit KI. Also das ist so ein.
Das macht Bock. Habe ich tatsächlich in der Vorbereitung zum Gespräch, hat Lukas den Begriff genannt und ich habe gedacht, gucke ich mir doch mal an und habe einfach mal gefragt, was ist denn die Neue Denkerei? Und man kann so richtig mit dem darüber reden, was die Neue Denkerei macht. Und ich habe da Texte gelesen, wo ich dachte, geil, das können wir voll auf unsere Website kopieren. Ja. Das fasst voll viel besser zusammen als unsere Website, was wir eigentlich tun.
Mega.
Es hat wirklich Bock gemacht. Ja.
Vor allen Dingen, da ist es
Perplexity, ja, ne?
Perplexity, genau, könnte man, glaube ich, in die Show packen und dann könnt ihr euch das anklicken. Aber also da ist das Tool ist so stark, weil es eben so ein bisschen die klassische Recherche mit, ich brauche irgendwie Quellen und ich muss wissen, wo die Information herkommt, damit sie für mich auch irgendwie einen Gehalt hat, verbindet eben mit den Möglichkeiten so, ne, der Large Language Models, die einfach unfassbar gut Sachen formulieren können und Sachen zusammenfassen können und einfach generativ arbeiten.
Okay, und wenn ich das als Geschäftsführerin eines großen Mittelständlers alles ein bisschen viel finde, können Sie dich anrufen.
Ja, genau. Ja. Also vielleicht auch vorher schon. Ne? Also das ist zu jedem Zeitpunkt sozusagen stehen wir da gerne zur Verfügung und machen so ein bisschen diese, also Beratung ist das falsche Wort, aber
einfach einsteigen ins Thema irgendwie.
Genau, wir wollen, das ist so ein bisschen für uns, wir wollen gerne alle, die da irgendwie Sorge, Nöten oder auch nur Bock drauf haben, an die Hand nehmen und sagen, ey, pass auf, lass mal gucken.
Cool.
So, keine Angst und vor allen Dingen auch keine Sorge.
Cool. Jetzt mal ganz super konkret. Wir versuchen es mal mit 3 Beispielen, damit jetzt alle, die irgendwie gerade zuhören und denken, ich will jetzt mal was austesten, neben Perplexity und Chat. Lass
mal über die Marke nachdenken, die Kollegen. GPT.
Ja, genau. Recht sprachgewandt, aber ich kann es nicht aussprechen. Lass mal konkret machen. Ich habe einen Marketingmenschen.
Ja.
Welches Tool sollten die unbedingt mal testen?
Okay, muss man ein bisschen einschränken. Sage ich mal, Marketingmensch, er macht Social-Media-Arbeit für sein Unternehmen. Mhm. Da haben wir gerade schon über Canva auch geredet. Aber da gibt es dann eben auch, wenn man sich dann damit auseinandersetzt, irgendwie bei Adobe Firefly. Das ist ein unfassbar mächtiges Tool, was in der Creative Suite mitgeliefert wird. Also was im Lieferumfang von Adobe da ist, was in den meisten Firmen schon implementiert ist. Mhm. Auch ein Riesenvorteil, du musst dir über die Technologie keine Sorgen machen.
Die kommt.
Das ist da, das wird von Adobe gestellt. Das ist Teil deines Lizenzkonstrukts, den du in der Firma hast und da darfst du es nutzen.
Ja.
Wenn es um so Audiosachen geht, ist dann irgendwie Suno, wenn man so einen Jingle braucht, wenn man ein bisschen was Untermalung braucht, ja. Ist Suno ein ganz lustiges Tool, kann man wunderbare auch so schlagereske Hits mitschreiben. Ne?
Da geht doch mal ein kleines
Partyherz. Vielleicht kriegen wir es hin, einen neuen Denkerei-Schlager damit zu schreiben, mal gucken.
Das wäre gut.
Aber also das ist so auditiv das Thema. Und Midjourney und DALL-E 3 als bildgebende Tools sind da auch Gold wert, weil man da wirklich auch also formatgenau prompten kann.
Okay.
Und dann gucken, was dabei rauskommt.
Aber, cool. Okay, der Neudenkerei Schlager. Ich weiß jetzt schon, wer im Team gerade durchdreht mit dem Gedanken und wer schon eine Flasche Bier aufmacht dabei. Ein Vertriebler, was soll der nutzen?
Ja, die klassische Vertrieblerin kann das.
Also stimmt, danke fürs Gendern. Manchmal vergesse ich es noch.
Also wenn es darum geht, also wieder an welchem Punkt des Sales Cycles setzt du das ein? Ich glaube, bei der Grundrecherche und bei ich will mal den Kunden besser kennen als er sich selbst, ist sowas wie Perplexity gut, ist aber auch sowas gut wie ganz normales ChatGPT, wo du einfach viel machen kannst. Aber wenn es dann hinterher so in die ins CRM geht, also so, ne, dann ein bisschen später im Sales Cycle angesiedelt sind, dann ganz, ganz viele dieser CRM-Tools mittlerweile auch mit so KI-Sachen ausgestattet, die dann relativ gut auswerten, wie ist deine Kunden-Retention, also wie einfach Kundendaten, Kommunikationsdaten nehmen und dir Tipps geben, was die mehr brauchen.
Cool. Ne? Letzter Punkt, Kundenservice, ganz hands-on.
Ja, ich glaube, also Kundenservice, um es da auch noch ein bisschen zu spezialisieren, ist, wenn du einen tech-heavy Kundenservice hast, wo sich die technischen Parameter des Produktes, für den du den Service ständig ändert. Du kriegst also ständig PDFs oder irgendwelche Versicherungen oder irgendwelche Bankprodukte oder also lauter Sachen, wo der Kundenservice an der Front ja in der Regel hinterherhinkt, wenn es darum geht zu wissen, was kann ich meinem Kunden sagen. Da gibt es Tools, erst PDF oder Popeye, abgeleitet vom
der mit dem Spinat.
AI, ne, aber wie Popeye, der mit dem Spinat. Gibt es dann so Tools, wo du PDFs in unterschiedlicher Größe reinladen kannst und dich dann, wie wir beide uns darüber unterhalten, Fragen stellen kannst. Ah. Das ist so ein simples, kleines Tool, aber revolutioniert aus meiner Sicht ganz viel dieser technischen.
Passt quasi PDFs zusammen.
Ja, nee, nicht nur zusammen.
Du kannst, also mit Fragen, du fragst dann.
Kannst auch zusammenfassen, aber ich kann Fragen stellen. Also ich kann mich mit dem PDF inhaltlich unterhalten. Also ich kann.
Das heißt, wenn wir jetzt die Neudenkerei-Struktur uns angucken, zu welchen Themen macht die Neudenkerei Workshops?
Ja, das genau. Bei euch ist das ja sozusagen von der Produkttiefe noch relativ human, weil, aber wenn man sich jetzt überlegt, man hat ein Versicherungsprodukt mit 7000 Klauseln und 38 Fällen und 39 irgendwas Ausschlusskriterien, die dann der Kundenservice oder der Berater wieder irgendwie erst sich drauf schaffen muss und dann trotzdem noch eine Unsicherheit verspürt.
Ja.
Also Beispiel, deine Versicherung, du willst wissen, ist hier, ich schmeiß jetzt hier das Mikrofon um und ich will wissen, ob das
mitversichert
ist. So, da rufe ich beim Kundendienst an, der weiß das nicht sogar.
Oder man kann das da reinschmeißen und
die Frage
reinschmeißen.
Meine Frage da weiterleiten und dann die Antwort dafür.
Ja, geil.
Also das ist so, da ist ein Kundenservice auf jeden Fall das da und eine Verfügbarkeit über Chatbots in 24/7 und so. Also da
Kundenservice
ist eine größeren Themen.
Danke.
Ja,
jetzt atmen wir mal ganz kurz durch. Das wäre jetzt aber auch ganz schön viel Wissensabfrage. Du hast gut abgeliefert.
Ja.
Ohne total zu nerden. Das war die große Angst hier, wie ich die Nörderei einfangen kann, dass alle ZuhörerInnen das auch verstehen können.
Ja, und wenn ich zu schnell geredet habe, ne, YouTube-Funktion
abspielen. 0,75. Ja. Habe ich noch nie gemacht, aber in dem Fall würde ich es womöglich mal tun.
Steht mir einfach
auf höher. Wir atmen kurz durch. Wir kommen zu einer Breakout-Session, wie auch in Workshops bei uns. Und du sagst einfach kurz und knackig immer deine Antwort.
Mhm.
Geht auch ein bisschen um dich als Person, aber auch um ein bisschen schon eure Art der Arbeit in der Agentur.
Okay.
Pizza oder Burger?
Pizza.
Kochen oder essen gehen?
Essen gehen.
Digitale Kommunikation oder Face-to-Face-Gespräch?
Boah, das ist wirklich cool. Ne?
Digitalagentur.
Ja.
Komm. Einmal kurz und dann darfst du noch eine kurze Erläuterung geben.
Also im Kreationsprozess face-to-face, in Abstimmungsterminen virtuell.
Also alles, was wirklich kreativ passiert bei euch, passiert
vor Ort. Da, wo die Energie im Raum entscheidet, ob es gut wird oder nicht, vor Ort. Und alles, was irgendwie, wir müssen dann, da ist das Deadline und das brauchen wir dann.
Ja.
Wir brauchen so viele Versionen davon, bla. Also diese ganzen dann gerne virtuell.
Cool, halten wir sehr ähnlich. Dein Büro, offene oder geschlossene Tür? Hast du ein Büro?
Nee. kein
Weiß
Büro.
Ich gerade gar nicht.
Ne? Also kein Büro. So,
also ich kein mit, eigenes Büro.
Nee, kein eigenes Büro. Ich sitze, wir haben uns ja den Baulichkeiten da vor Ort angepasst, aber ich sitze mit meinem Prokuristen Dom in einem Büro und mal machen wir die Tür zu, wenn es irgendwie Themen sind, die niemand oder die nur wir beide besprechen wollen. Aber eigentlich bei uns ganz offene Kultur ist, keiner hat ein Einzelbüro.
Cool.
Ja,
lesen, lesen oder Podcasts hören?
YouTube-Videos gucken.
Oh, gar keine Podcasts?
Ja, doch schon, aber wo hört der Podcast auf und wo fängt das YouTube-Video an?
Ist ja bei uns auch vermischt, ne? Müssen wir mal sagen. Finde ich immer noch super spannend übrigens. Wir haben das hier alles neu aufgesetzt.
Ja.
Und die YouTube-Videos funktionieren hier interessanterweise total gut bei unserem Podcast.
Ja.
Fand ich spannend, weil ich
bin total,
ja, wenn man sie sehen möchte, kann ich verstehen. aber ich finde es ganz spannend. Also ich höre eigentlich Podcasts, aber muss mich auf diese YouTube-Welt immer wieder einlassen. YouTube-Empfehlung?
Also jetzt zum Thema passend ist ein englischsprachiger YouTube-Kanal von Matt Wolf oder Matt Wolf heißt der Typ und der fasst viele Themen so immer ganz gut zusammen und wenn man dem, der macht einmal die Woche so ein Update und wenn man das sozusagen guckt, dann hat man so grob das Ding und der verweist dann auch immer noch manchmal auf so Two-Minute-Paper ist auch so ein YouTube-Kanal, den ich empfehlen kann, weil die brechen dann immer so hochkomplexe wissenschaftliche KI-Modelle in so 2 Minuten runter. Und so.
Das ist ganz schön wissensbeladen heute unsere Folge, merke ich gerade. Ich finde, man könnte so fast Bildungsurlaub dafür beantragen, die zu hören.
Das ist krass. Spannend, aber da kommt ich gerade noch zu dem Punkt, den du vorhin gemeint hast, ne? Also woher kriege ich diese Informationen?
Ja.
Ich glaube, dass weniger Trash-TV, weniger JP-Performance und weniger irgendwelchen Quatsch und einfach immer nur Wissen.
So was laufen lassen.
Ja. Und selbst wenn man zu müde ist,
lässt du so nebenbei laufen dann einfach?
Ja, also das ist, ich meine, große Diskussion auch bei uns in der Agentur immer, weil ne, natürlich ist die Meme-Faktoren muss ich mir immer zeigen lassen von den Leuten bei mir in der Agentur, weil ich einfach das Internet nutze, um Wissen zu akquirieren.
Ja. Okay, ich so mittel.
Aber also eine Meme-Culture ist auch wichtig, das gehört auch, ist auch Teil des.
Hört mit rein. Sag ich dir.
Ja, genau.
ich würde gerne ein bisschen kurz über eure Agentur noch sprechen. Mit kleinem Blick auf die Uhr. Wir überziehen uns wieder hart hier.
Ja.
Aber trotzdem würde ich gerne noch ein bisschen was über eure Kultur kurz gerne anschneiden. Ich finde es ganz spannend. Wir diskutieren viel miteinander über so Future Work, New Work Themen.
Ja.
Und du bist da immer ein super kritischer. Wir diskutieren und diskutieren. Und irgendwann leuchtete es mir ein. Und ich dachte so, ja, Die arbeiten halt schon nach New Work-Prinzipien, seit immer womöglich.
Oha.
Oder? Weil du das immer super kritisch hinterfragt hast, das muss nicht noch mehr, aber erzähl mal selber.
Ein bisschen. Also wie wir, die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist relativ früh, dass das große Problem der Kreations- oder der Kreativbranche immer auch ist, die Attraktivität da zu arbeiten, hat in den letzten Jahren abgenommen. Das liegt daran, dass man zum einen das Geschäftsmodell an sich nicht so gut bezahlt ist. Das heißt, die bunte Idee wird in Deutschland nicht so gut oder wird in unserem Markt nicht so gut bezahlt.
Das ist witzig, weil wenn wir jetzt mal zurückdenken, als wir angefangen haben zu arbeiten, wir sind ziemlich gleich alt, da wollten alle irgendwas mit Medien machen.
Ja, genau.
Geil, dass du Danke sagst.
Ich denke gleich. Wir sind Generation, ich mache was mit Medien. Ja.
Das hat sich Generation, wir sind jetzt alte Eltern, hast du eben gesagt. Das hat auch gesessen.
Ja, alte Eltern. Also ich mache was mit Medien, deswegen bin ich ein alter Vater. Hängt vielleicht zusammen.
Ja.
Nein, also das ist die Herausforderung einfach von Tag 1 gewesen, bei von übermorgen auch einfach ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben oder zu sein in dieser Branche, die immer daraus besteht, dass das, was du in dir selbst kreierst als Idee von irgendjemandem zerrissen wird, weil das der Feedback-Loop einfach da ist. Also die Zusammenarbeit besteht immer daraus, irgendwie irgendwo ein bisschen auf Herzblut rumzutrampeln, wenn man das so sagen kann. Und gleichzeitig eben noch, du bist der Letzte in der Kette. Also wir haben ganz viele Gegebenheiten, die das Arbeiten bei uns sehr, sehr anstrengend machen können. Und deswegen ist es von vornherein, glaube ich, bei uns immer so gewesen, dass wir versucht haben, alle anderen Faktoren so easy wie möglich zu halten.
Ja.
Also da, wo sozusagen Verantwortung im höchsten Maße und wir machen wichtige Themen für unsere Kunden, das heißt, da ist viel Verantwortung und auch viel Eigenverantwortung da, muss es auf der anderen Seite auch flexibilisiert werden. Und dass das dann New Work heißt, mag sein, aber das ist erstmal für uns eine Grundlage. Also ja, Arbeitsbeziehungen, wie formuliert man die anders? Also ne, das ist so ein mehr als nur arbeiten, aber gleichzeitig auch nur arbeiten. Und du hast den Freiraum, das so zu gestalten, dass sich die Arbeit irgendwie an dein Leben anpasst. Und wenn dabei dann was rauskommt, was wir, wofür wir auch noch Geld bekommen, kann es sein, wie es will. Also wir sind da von Tag 1 komplett frei. Also wir mussten, wir hatten keinen Ort. Wir hatten die lange Jahre natürlich im Arbeitsvertrag einen Erfüllungsort. Haben wir jetzt nicht mehr.
Ach ja.
Ne? Also das ist komplett flexibilisiert und schon weit vor Corona. Also von Tag 1 seit 2017 haben wir Arbeitsverträge, die oder Arbeitsverhältnisse, die alles darstellen, was es gibt. Mhm. Also wirklich alles darstellen, was es gibt. Und das Arbeit, die Arbeit, wie wir arbeiten, auch von vornherein, nie so top-down, da gesagt einer, wie es laufen soll, und da wird es so gemacht. Das ist einfach
cool.
Immer im Fluss.
Jetzt waren wir gerade schon bei älter werden und früher haben wir mal was mit Medien gemacht und finde das cool, jetzt kommen ganz neue Generationen. Ja. Ihr seid eigentlich ein recht jung geblieben, jung geblieben ist so schrecklich, die auch irgendwie recht hipper Laden und trotzdem kommen da gerade Generationen, die uns, also ich kann es jetzt mal aus Neudenkerei-Sicht sagen, wo wir schon denken, hui, es ist anders, als wir rangegangen sind an Arbeit. Wir lassen uns darauf ein, weil wir sind die Neudenkerei, müssen wir irgendwie. Wie ist das bei euch bei von übermorgen so? Wie geht ihr damit um?
Ja, also ich meine, das Spannungsfeld, was da aufgeht, ist halt dieses berühmte, ne, Leistung versus Sinn, oder wie man es haben will. Ne? Und das ist natürlich bei uns auch ein Thema. Und wir sind hauptsächlich weiblich bei uns in der Agentur. Wir sind hauptsächlich unter 30 bei uns in der Agentur. Das heißt, wenn wir bei uns von neuer Generation sprechen, sind jetzt die Leute 19, 20, 21. Ja. Also das ist wirklich halb so alt wie ich. Mhm. Und da kommen natürlich Herausforderungen auf uns zu. Da sind bestimmte Geflogenheiten anders. Aber auch da geht es ja wieder um Flexibilisierung. Mhm. Also ist dummes Beispiel vielleicht. Aber wenn die Kollegin einen Post oder einen Prompt in irgendeine KI schneller mit dem Smartphone schreiben kann, dann kriegt sie doch ein Arbeits-Smartphone zum Arbeiten und kein MacBook mehr. Also ich muss sie ja nicht zwingen, irgendwas zu tun, was nicht ihrem Nutzungsverhalten entspricht und ihrem Horizont entspricht. Und gleichzeitig sind ja die Leute, die dann auch einen gewissen Drive und eine gewisse Energie haben, dann auch gewillt zuzuhören, wenn man über andere Arbeitsweisen redet.
Also
das ist Kommunikation, Flexibilisierung, und irgendwie auch Eigenverantwortung führt dazu, dass wir auch die Generation sehr mit offenen Armen willkommen heißen können.
Ja. Schön, dass ihr auch damit challenged, aber auch weiter, also, dass das einfach auch ein Thema ist.
Ja.
Und bei euch nicht einfach so durchgeht. Und ich finde, das ist immer spannend zu sehen, dass natürlich bei großen, alten, traditionsgeladenen Unternehmen das ein Thema ist, ist irgendwie klar, aber es ist auch bei uns da.
Ja, Einrichten im Wandel ist das. Ich weiß nicht, wo ich das gehört habe. Wahrscheinlich war das irgendein alter weißer Mann, der das mal gesagt hat. Aber ich finde das tatsächlich so als
auf Sinn. Auf dem Golfplatz wahrscheinlich.
Auf der Segeljacht, aber oder
ist kein
Spaß, sorry. Also das Einrichten im Wandel, das ist, glaube ich, das, was wir ganz gut hingekriegt haben.
Cool. Ja. Wir kommen zum Abschluss. Dieser Podcast heißt Kassel denkt weiter. Es ist ein Checkout, ähnlich wie im Workshop. Mhm. Kassel denkt weiter. Wo siehst du dich und von übermorgen in 3 Jahren?
Also ich sehe mich in 3 Jahren auf dem Spielplatz. Nein, Spaß. Nee, also ich sehe mich in 3 Jahren nach wie vor immer noch in Kassel. Ich glaube, dass Berlin für mich, oder ich weiß, dass Berlin für mich auch immer noch eine große Rolle spielen wird, weil ich da tolle neue Freunde und alte Bekannte getroffen habe und das für gerade so einen Laden wie meinen auch, glaube ich, sinnvoll ist. Wir haben da auch immer noch Fläche, wo Leute, ne, in der Wohnung, die wir da haben, wohnen halt jetzt die Art-Direktoren und Leute von uns. Also deswegen, das wird immer noch da sein, aber wahrscheinlich in 3 Jahren tatsächlich immer noch hauptsächlich Kassel. Und von übermorgen glaube ich ganz fest daran, dass wir in 3 Jahren an dem Punkt sind, wo wir unser Geschäftsmodell so transformiert haben, dass es eben, ne, wir deutlich weniger Adobe-Lizenzen haben, aber dafür deutlich mehr Serverkapazität brauchen, um die Modelle zu trainieren.
Was wünschst du dir für Kassel in 3 Jahren?
Ist in 3 Jahren schon wieder Dokumenta, dann eine geile Dokumenta, ohne Skandale und so, ne, das. Aber ich wünsche mir für Kassel, dass die Sachen, die jetzt gut sind, so bleiben, wie sie sind. Und dass auf der anderen Seite dass wir so ein bisschen gewinnen gegenüber dem Rhein-Main-Gebiet und anderen so Bubbles, weil ich das immer noch nicht verstehen kann, wie man Kassel immer so unterschätzen kann. Wir als Region sind so kraftvoll, haben so viele tolle Unternehmen, haben so viele coole Leute auch. Dass ich glaube, wenn wir jetzt noch weiter so machen, dann wird Kassel in 3 Jahren einfach eine deutlich höhere Wahrnehmung haben für das, was es ist, nämlich ein wundervoller Ort zu leben und ein innovativer Ort zu arbeiten.
Danke. Schön, dass du da warst. Es war mir eine große Freude.
Juhu.
Ich bin jetzt gerade etwas leer, weil ich so super viel Wissen in mir habe. Aber
ja.
Ich würde sagen, wir haben nicht so hart abgenördet. Du hast nicht so hart abgenördet und ich musste gar nicht so viel einfangen. Vielen Dank dafür. Und wir verlinken hier alles irgendwie, was Lukas gesagt hat, damit ihr euch direkt reinklicken könnt. Und wünschen euch einen schönen Tag. Bis dann.
Ciao.